Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur-Talks. Mein Name ist Lukas und ich freue mich ganz herzlich, euch heute hier wieder zu einem weiteren Q&A mit dem lieben Raff, aka Timer Raff, begrüßen zu dürfen. Ja, lange ist es her, aber wir dachten, wir sammeln mal wieder eure Fragen ein via Instagram und diskutieren darüber, besprechen die. Und ich denke, da sind ein paar ganz gute Sachen zusammengekommen. Und des Weiteren habe ich Alibi, New Watch Alert trifft es nicht ganz, aber ich habe einen New Watch Alert zu feiern. Allerdings nicht in meiner Sammlung, sondern die Sache ist etwas komplizierter oder etwas anders. Aber mehr dazu später. Ich möchte erstmal meinen Co-Host, den lieben Raff, begrüßen. Hallo Raff, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Was gibt's Neues bei dir?
Ja, hey Lukas, freut mich, heute hier zu sein. Ich weiß nicht, haben wir schon mal aufgenommen, seitdem wir uns in Mailand getroffen haben? Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube doch.
Nee, haben wir nicht. Nee, ich meine nicht. Also ich glaube... Ja, also letzte Folge habe ich mit Chris darüber gesprochen. Letzte Woche habe ich mit Chris darüber gesprochen. Aber ansonsten haben wir seitdem noch nicht wieder aufgenommen. Das war jetzt auch erst 2 Wochen her.
Wahrscheinlich hatte ich deswegen Déjà-vu, weil ich mir das eben mit Chris und dir angehört habe. Und ja, war auf jeden Fall cool, dich mal wieder in Mailand zu treffen. Oder was heißt mal wieder? Es war cool, dich mal wieder zu treffen. Wir treffen uns ja immer in Städten, die nicht meine Heimatstadt oder Hamburg sind. Bislang. Und ich hatte wieder echt mal Bock auf ein Q&A. Deswegen haben wir euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. Es sind ein paar sehr interessante Fragen bei rumgekommen. Und ja, dementsprechend freue ich mich jetzt auf eine coole Aufnahme und auch auf deinen etwas anderen Audio-Risk-Check.
Ja, du sagst es, also demnächst könnte, oder was heißt demnächst, aber in Zukunft könnte es vielleicht Realität werden mit einem Treffen in deiner Heimatstadt. Wir haben nämlich jetzt von der Uni bei uns Bewerbung fürs Auslandssemester abgegeben und da ist dann auch eine Universität in Südtirol dabei gewesen bei mir. Das heißt, vielleicht haben wir Glück, vielleicht wird's das und dann gibt's regelmäßig live und in Farbe Podcast-Sessions, wo wir uns gegenüber sitzen.
Ja, das war cool, weil dann könnte man wirklich, auch regelmäßig persönlich aufnehmen. So, das stelle ich mir ganz interessant vor.
Ja, auf jeden Fall. Gut, Audio-Risk-Check. Ich habe eine Uhr am Handgelenk, die nicht mir gehört, wo ich aber trotzdem im Kaufprozess mit involviert war und wo ich unter Umständen die doch ab und zu mal tragen werde. Zwar ist es eine Uhr, die sich meine Freundin zugelegt hat, über einen ganz lustigen Zufall. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich meine Tank zum Beispiel von einem guten Kumpel von mir oder von uns beiden gekauft habe. Das ist der Leon auf Instagram Watch-Extremist, der jetzt eben auch mit Uhren handelt. Und ja, da kommen bei ihm immer so relativ spontan recht interessante Uhren dann auch mal rein. Und wir hatten das halt, oder die Geschichte bei mir und oder bei meiner Freundin und mir ist halt jetzt so, ich sag mal, wenn man mit mir mehr Zeit verbringt, dann ist das Uhrenthema eigentlich unumgänglich und dementsprechend habe ich sie da wohl auch so ein bisschen angesteckt und das Interesse hat angefangen, sich ein bisschen auszudehnen und es ging damit los, dass sie dann erst ein bisschen auch mal Uhren von mir getragen hat. Das heißt, anfangs überwiegend meine Black Bay 58, dann aber auch teilweise so zum Beispiel meine Hamilton, Khaki Field und anfangs, als es so um das ganze Thema ging, ja, welche Uhr soll es werden als erste Uhr, ging es halt viel drum, oder war viel die Rede davon, eine Panthère von Cartier in Bicolor eben für sie zuzulegen. Habe ich ganz klar gesagt, lass uns da nach Neo-Vintage oder gebraucht auf jeden Fall gucken, weil da kriegst du die Dinger halt in Quarz für um die 2000 Euro vielleicht ein bisschen rüber. Und das ist halt einfach nicht da stehen halt die neuen Modelle für 10.000 Euro in Bicolor mit Quarzwerk einfach nicht im Verhältnis zu. Und ja, dann haben wir halt aber mal eine anprobiert und Raff wird da jetzt widersprechen, aber sie hat gesagt, ja, nee, ist mir doch irgendwie ein bisschen zu klein und vom Design fast ein bisschen zu speziell, so als erste Uhr. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Und irgendwie waren wir sehr auf diesem Film, dass es eine sehr sportliche Uhr werden muss oder soll, weil sie eben sehr viel Spaß mit meiner Black Bay 58 hatte. Das Problem an der Geschichte war halt nur, dass wir uns dann halt so ein paar sportlichere Uhren, auch Taucheruhren angeschaut haben, aber ihr halt irgendwie keine so gut gefallen hat wie die Tudor. Und ich dann halt gesagt habe, so ja, es macht halt aber leider irgendwie wenig Sinn, jetzt noch eine zweite Black Bay 58 irgendwie zu kaufen, weil du kannst halt auch liebend gerne irgendwie meine Black Bay tragen und dann suchst du dir was anderes, was wir beide tragen können und dann tauschen wir da mal durch, weil ja, wir haben dann halt auch so überlegt, okay, vielleicht nimmt man noch eine andere Variante der Black Bear 58, aber sie wollte halt, wenn, dann auch unbedingt ein Metallarmband haben. Dementsprechend wäre die silberne zum Beispiel rausgefallen, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt vom Farbschema nochmal was anderes. Ansonsten, ja, die Bronze wäre halt auch raus gewesen, das ist einfach zu laut und so weiter als erste Uhr, und Bronze ist vielleicht auch nicht unbedingt das Material, was man jetzt so sich als, ja, nicht Uhrenfreak als erste Uhr kauft. Deswegen blieben halt eigentlich nur die gelb-goldene, wobei, nee, die gelb-goldene gibt's auch nicht, die gelb-goldene, nee, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich meine, die gelb-goldene gibt's ja auch nicht am Massivband. Und dann blieben halt eigentlich nur noch die blaue und die schwarze. Die schwarze habe ich. Und die blaue haben wir halt beide gesagt, dass das nicht so ganz unser Blauton ist, dass das halt alles ein bisschen, dass das halt ein bisschen zu doll ist. Und dass da halt einfach so ein richtig dunkles Navy-Blau cooler gewesen wäre, wie es zum Beispiel bei der Pelagos der vorhanden ist. Beziehungsweise, ja, das ist ja ein bisschen kräftiger, nehme ich zumindest so wahr. Ansonsten, ja, war dann halt so die Frage, okay, was machen wir weiter? Und haben das dann eigentlich gar nicht so richtig weiter verfolgt. Weil, ja, ich da auch irgendwie so ein bisschen ratlos wurde und habe dann einfach gesagt, komm, kein Stress, wir schauen jetzt einfach mal, was sich ergibt. Man kriegt ja immer mal irgendwie was angeboten, man kriegt ja immer irgendwie auf eBay auch mal was vorgeschlagen und vielleicht ist da ja mal was dabei. Und so war es eben mit dieser Uhr hier. Und ich habe dann Leon, als er die in der Story hatte, for sale, gleich geschrieben, hey, wann bist du mal wieder bei mir in der Nähe? Meine Freundin hat eventuell Interesse und wird sich das Ding gerne mal anschauen. Und ja, das ging dann erst so, dass sie gesagt hat, ja, sorry, leider schon weg. Ich habe einen Interessenten auf Krone 24. Aber wenn der abspringt, könnt ihr sie haben. So. Und dann haben wir halt gesagt, so, ja, okay, ist jetzt einer schneller gewesen, dann sollte es nicht sein. Aber wenn derjenige abspringt, dann soll es sein. Und dementsprechend haben wir uns dann, als der Kunde abgesprungen ist, ich glaube, 3 Tage später schon getroffen und Uhr anprobiert und sofort. Ja, war meine Freundin überzeugt und hat gesagt, ja, das ist es, wir nehmen das Ding oder sie nimmt das Ding. Und ja, jetzt hat sie New Watch Alert zu feiern, beziehungsweise ich auch, weil es ja schon ein sehr, sehr großer Erfolg ist, die Freundin zu, ja, dem Kauf einer solchen Uhr zu überzeugen, beziehungsweise sie da so zu motivieren und anzustecken. Und ich möchte jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen und mal sagen, worum es sich dabei handelt. Es ist eine IWC. Dementsprechend, ja, können wir da, naja, nicht im Partnerlook gehen, aber ist schon irgendwie cool, finde ich, wenn man eine Uhr der gleichen Marke trägt. Allerdings keine Fliegeruhr, sondern etwas, ja, schlichter, eleganter auch unterwegs, und zwar aus der Portofino-Reihe. Und zwar ist es da ganz klassisch, ich glaube 38 oder 39 mm im Durchmesser hat sie. Wirkt jetzt erstmal groß, ist auch tendenziell groß, aber die Uhr hat halt recht kurze Hörner, recht filigrane Hörner und dennoch eine relativ, ja, verhältnismäßig große Lünette. Dadurch wirkt die Uhr ein bisschen kleiner, weil das Ziffernblatt halt nicht ganz so extrem groß wirkt. Hat 38, 39 mm im Durchmesser, ist mit 8,06 mm schön flach. Ich glaube, das ist ähnlich hoch wie meine Nomos zum Beispiel. Und ja, ist die Referenz 3563. Dementsprechend nicht die aktuelle Referenz. Die Uhr wurde vorgestellt 2007. Und die Uhr jetzt hier explizit ist auch aus Dezember 2007. Ist ganz interessant, es scheint damals nämlich ein Geschenk zu einem Firmenjubiläum gewesen zu sein. Auf dem Gehäuseboden steht nämlich eingraviert 10 Jahre Profilstahl, wurde damals verkauft in Wien, in Österreich. Und dementsprechend, ja, das sind so echt ganz coole Geschichten. Die Uhr war jetzt bei Kauf ungetragen im Fullset. Und ja, sie ist sehr, sehr happy mit der Uhr, gefällt ihr sehr, sehr gut und es ist auch einfach eine schöne, elegante Uhr, die sowohl irgendwie so ein bisschen sportlicher getragen werden kann, als auch jetzt mit dem ja so cognacfarbenen Alligator-Lederband, wo es gerade dran ist, eher schicker, bisschen konservativer getragen werden kann. Eigentlich der Hauptunterschied zu den modernen Uhren oder der modernen Portofino-Kollektion ist eigentlich, dass man auf 12 Uhr keine römische 12 hat, sondern noch Strichindizes. Finde ich aber ganz schön, einfach weil es dadurch noch ein bisschen reduzierter ist. Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von römischen Ziffern. Und dementsprechend hat man halt hier so ein silberfarbenes Sonnenschliffziffernblatt mit so einem leichten Champagnerstich. Und dazu eben rosé-goldene Zeiger und applizierte Indizes, Datum auf 3 Uhr. Und rundum einfach eine richtig, richtig schöne Uhr. Dazu dann auch noch mit Faltschließe. Und das ist einfach für mich eine sehr, sehr gelungene Uhr. Steht ihr hervorragend, macht mir auch Spaß. Also ich finde, das ist durchaus eine Uhr, die man auch unisex tragen kann. Deswegen vielleicht mal zu schickeren Anlässen habe ich gesagt, da klaue ich dir die auch mal. Und ja, das ist die Uhr, so viel dazu. Ihr werdet dann dementsprechend die auch vielleicht dann öfter mal hier bei mir im Podcast am Handgelenk hören. Ich habe jetzt gerade dann eben kurz gegen meine Black Bear 58 getauscht und dementsprechend, ja, eine sehr, sehr gelungene Uhr. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite da aus nochmal und ansonsten, ja, was sagst du zu der Uhr? Ist dir wahrscheinlich ein bisschen groß, aber ansonsten, was sagst du?
Ja, ich finde es cool und ich finde vor allem den Fakt cool, dass deine Freundin jetzt eben, ja, auch eine EWC trägt, so wie du ja auch. War bei mir damals ziemlich ähnlich, nur bei ihr war es eine Santos Galbe. Und ja, ist ja cool, wenn man es irgendwie schafft, dass ich ja die Lebensgefährtin ja. oder Lebensabschnittsgefährtin oder whatever eine coole eigene Uhr holt. So, deswegen habe ich natürlich dann auch eine Uhr geschenkt. Ja, ist ganz cool. Also ist auf jeden Fall ein schönes Accessoire, das einem auch bleibt.
Ja, absolut. Ja, also ich finde, was jetzt das Einzige ist, wo ich halt nochmal schauen muss oder wo wir beide halt irgendwie nochmal schauen wollen, ist halt auf jeden Fall die Bänderwahl, weil wir haben jetzt, oder da ist jetzt so ein cognacfarbenes Alligator-Lederband, wie gesagt, dran und das ist halt auf dem engsten Loch und dementsprechend der Zipfel, der übersteht, der geht halt fast wieder bis zum Anstoß hoch. Das ist halt nicht so schön. Kleines Problem oder kleine Einschränkung bei den Bändern ist halt, dass man hier gebogene Federstege hat. Dementsprechend, wenn man halt ein normales Band dran macht, dann ist das Band direkt am Gehäuse und nutzt sich da halt vielleicht ein bisschen ab. Aber ich denke, das kann man durchaus mal ausprobieren, denn ich habe jetzt mal im Schaufenster beim Konzessionär hier bei mir vor Ort geschaut und da waren einige Portofino-Modelle der aktuellen Kollektion ausgestellt. Und diese Uhren haben alle, ich weiß nicht, vielleicht waren überall die falschen Bänder montiert, aber die hatten alle Uhren mit geraden Federstegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein Grund der Kostenersparnis hat, dass man halt da einfach sagt, okay, wir können halt irgendwie die Bänder kollektionsübergreifend mit den gleichen Federstegen benutzen oder ob das irgendwie andere Gründe hat. Aber ich denke, wenn man halt irgendwie ein relativ günstiges Band hat, so für 30, 40, 50 Euro, dann kann man das durchaus mal riskieren, dass sich da vielleicht über kurz oder lang so Abnutzungsspuren bilden. Ansonsten gibt es ja auch Hersteller, die das mit diesen gebogenen Federstegen anbieten. Deswegen, ja, wenn ihr da Tipps habt, gerne mal schreiben. Aber ich finde die Uhr sehr, sehr schön, tolle Größe und ja, macht mir auch Freude zu tragen. Und ja, fast noch mehr Freude macht es mir aber eben zu sehen, wie sie sich darüber freut und wie gerne sie die Uhr trägt. Ich würde aber sagen, um das Ganze jetzt abzuschließen, Raf, erzähl gerne, was du am Handgelenk trägst und dann steigen wir in die Fragen ein.
Ja, ich habe heute meine wohl schönste Uhr am Handgelenk, wenn man das Ziffernblatt betrachtet. Und zwar die Cartier Donc Art Deco aus 1995. Eine von 1000 gebauten Uhren in einem neuen Zustand, würde ich sogar sagen. Also die hat absolut keine Gebrauchsspur und ja, ich habe ja damals ein bisschen gezweifelt, als mir die angeboten wurde, habe sie dann aber doch genommen, weil die war nicht ganz günstig. Und ja, ich hätte es wohl bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil die ist einerseits sehr, sehr selten. Es gibt momentan nur eine auf dem Markt und die ist zustandstechnisch nicht vergleichbar. Und das Ziffernblatt, ich habe es bis dahin noch nicht in echt gesehen, aber es ist eine absolute Wucht und dementsprechend, ja, ist das die Uhr, die ich jetzt trage, an einem sehr schönen Band, wo ich jetzt nicht genauer darauf eingehen werde. Und ja, das ist
Original Cartier natürlich.
Natürlich Original Cartier. Und das ist die Uhr für diese Aufnahme.
Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann schaue ich mal in meine Fragenliste, was wir so an Fragen bekommen haben. Du hast auf deinem Account gesammelt und wir haben auf dem Uhrtalk-Account gesammelt. Hier erste Frage, es waren ein paar Fragen zu Nomos dabei, was natürlich cool ist. Erste Frage, Erfahrung mit der optionalen Faltschließe für die Nomos Club Campus. Ja, es gibt, also immer als Kontext, die Nomos Club Campus, wie ich sie auch in der Sammlung habe, kommt an einem Velour-Lederband und dementsprechend ja, mit Dornschließe. Einfach weil es halt eine etwas sportlichere Uhr ist und dementsprechend ja die Dornschließe. Es gibt aber von Nomos, ich glaube, für so um die 60 Euro eine optionale Faltschließe, die man sich eben kaufen kann. Und die ist auch recht interessant gestaltet. Das ist eben so eine einfache Fallschließe, also keine Butterfly-Fallschließe, aber so vom Mechanismus her, ja, ich finde sie einfach gestaltungstechnisch sehr, sehr schön gemacht. Könnt ihr gerne mal auf der Website vorbeischauen. Erfahrung damit habe ich leider noch nicht gesammelt. Also es gab, ich habe beim Konzessionär mal welche in der Hand gehabt, waren dann aber immer in Verbindung mit irgendwie Tangente-Modellen oder so weiter, eben mit diesen Shell-Cordovan-Bändern. Deswegen an den Velour-Lederbändern hatte ich es leider noch nicht. Ich habe immer mal überlegt, ob ich sie mir kaufen sollte, habe mich aber dann letztendlich doch irgendwo dagegen entschieden, weil ich ja bei Lederbändern ja verhältnismäßig doch eigentlich lieber Dornschließen trage. Ich finde es einfach ein bisschen einfacher von der Handhabung. Ich finde es ja angenehmer, halt da dann wirklich dann auch mal das Band irgendwie ja zu verlängern, zu verkürzen, weil ich da dann doch teilweise jetzt so gerade bei meiner Club dann immer zwischen zwei Löchern hin und her springe. Und das wäre mir mit einer Fallschließe einfach zu umständlich. Dazu kommt halt auch, ja, dass halt so ein bisschen die Aufbewahrung und so weiter. Ich habe halt ein, zwei so Cases, wo die Uhren halt so drin liegen, wo das Lederband flach liegt. Und dementsprechend würde das mit einer Fallschließe auch nicht gehen. Deswegen habe ich mich da bis jetzt noch nicht zu durchgerungen, das Geld dafür auszugeben. Vielleicht mache ich das, wenn ich meine Nomos mal in den Service gebe, ne, dass ich sage, okay, ja, hätte ich Lust drauf. Aber ansonsten habe ich da leider noch keine Erfahrung zugesammelt. Hast du die schon mal in der Hand gehabt, beziehungsweise hast du da schon Erfahrung mitgesammelt bei dem Konzessionär, wo du deinen
Praktikum machst? Ja, tatsächlich, die liegt bei Gasser im Bänderlager drin und ich habe mir die mal Interesse halber angeschaut und ja, ist ganz cool, aber ich finde, dass eine Nomos irgendwie einfach an der Dornschließe ja besser aufgehoben ist, würde ich jetzt mal sagen. Das passt meiner Meinung nach einfach besser.
Ja, und ich bin halt auch irgendwo, vielleicht spielt das dann noch so ein bisschen mit rein, irgendwo bin ich halt aber auch so ein kleiner, also irgendwie ist es mir halt auch so wichtig, die Uhr so ein bisschen so zu tragen. Gut, natürlich spiele ich auch mal mit Bändern rum, aber von der Schließe her zum Beispiel so zu tragen, wie sie auch ausgeliefert wurde. Also ich hatte ja zum Beispiel, vielleicht als Gegenbeispiel, dass bei meiner IWC, dass sie mit Fallschließe ausgeliefert wurde, beziehungsweise dass die Uhr, also auf der Erstkaufrechnung steht drauf, Herrenarmbanduhr, Krokodillederband, Fallschließe. Die Uhr gehört aber laut Katalog an die Dornschließe und dementsprechend habe ich mir dann eine Dornschließe dazu gekauft, weil ich halt gesagt habe, okay, das ist für mich irgendwo zum einen etwas umgänglicher und zum anderen ist es halt auch einfach, ja, so wie es an sich gehört. Zudem hat man halt gerade bei der IWC halt immer mal so Probleme dahingehend, dass man da halt spezielle Fallschließenbänder braucht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Herstellern ist, ob die das irgendwie anders gelöst haben, aber ich sehe es jetzt zum Beispiel bei der Portofino hier, die ich in der Hand habe, da ist das Element, wo die Schließe an sich befestigt wird, deutlich kürzer als das mit den Löchern und dementsprechend sind das halt spezielle Fallschließenbänder, die man dann halt auch nur mit einer Fallschließe tragen kann, weil sonst mit einer Dornschließe das ganz komisch aussieht. Und wenn man halt so ein Band nicht hat, wenn man halt ein ganz normales Band nimmt, sitzt an meinem Handgelenk, weil ich halt ein recht kleines Handgelenk habe, die Schließe leider sehr komisch am Handgelenk und der Bügel von der Schließe drückt von außen so links am linken Rand vom Handgelenk so ein bisschen in das Band und das steht dann so ein bisschen hervor. Deswegen trage ich da auch meine Fallschließe nicht. Ich weiß nicht, wie das bei der Nomos Fallschließe ist, ob man da auch spezielle Bänder für braucht. Aber grundsätzlich bin ich halt einfach bei der Club Campus ein Fan von der Dornschließe. Ich habe jetzt mir schon zweimal, glaube ich, ein neues Band für die gekauft, also ein neues Velour-Lederband, habe aber dennoch immer wieder die alte Dornschließe vom ersten Band rangemacht, weil ich es einfach auch cool finde, da die Gebrauchsspuren so ein bisschen zu übernehmen. Und deswegen, ja, brauche ich da, also da habe ich den Gedanken jetzt eigentlich in letzter Zeit nicht länger verfolgt und habe eher mal überlegt, mir vielleicht so ein feineres Stahlband von Nomos zu kaufen, was es ja auch für die Uhr gibt. Aber ja, nee, konkret bin ich da, habe ich den Gedanken noch nicht weiter verfolgt oder wieder aufgenommen.
Ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal mit meiner Frage weiter, oder? Wir können das ein bisschen abwechseln. Und zwar gibt es da eine Frage, da schreibt Beats per Hour One, was eigentlich aus dem Uhrensong geworden ist und warum man nicht mehr im O-Doc ist. Und das ist ja, glaube ich, schon einige Jahre her. Also ich glaube, Joel, da war nur 3-4 Folgen bei uns im Motok maximal. Da war damals wohl beruflich sehr, sehr eingebunden und hat leider nie die Zeit zum Aufnehmen gefunden. Und ich habe gerade vorhin mal nachgeschaut, Interesse halber, ob da denn noch irgendeine Online-Präsenz hat, aber mir ist da nichts aufgefallen. Also ich habe nichts gefunden, sowohl seine Seite Watch Cobain als auch der echte Uhrensohn scheint es nicht mehr zu geben. Finde ich schade, hat damals echt coole Bilder gemacht und da war für mich auch so ein bisschen, Inspiration am Anfang meiner Sammelleidenschaft. Der war, hat mich auch mal besucht hier und der hat ja eine echt, echt beeindruckende Sammlung, also beeindruckend aus meiner damaligen Sicht. Also der hatte ja sehr, sehr viele Hot Pieces, sage ich mal. Ja, dementsprechend war ich da natürlich sehr angetan. Also da hat sich das alles selbst erarbeitet und hin und her. Aber ja, er ist dann irgendwann nicht mehr Teil des U-Talks gewesen, einfach deswegen, weil es keinen Sinn gemacht hat. Er hatte nie Zeit zum Aufnehmen. Und ja, seitdem sind wir zu dritt.
Genau, ja, also die meisten unserer Hörer wissen das ja gar nicht, dass wir am Anfang zu viert waren, weil es eben recht unregelmäßig am Anfang nur war. Ja, ich bedauere es auch ein Stück weit, einfach weil er auch in dieser ganzen Uhrenszene einfach immer eine sehr erfrischende Perspektive teilweise auch reingebracht hat und so ein bisschen, ja, einfach das gesagt hat, was er gefühlt hat und das dann teilweise auch auf Instagram oder sonst wo publiziert hat. Einfach dann, na, gerade in dieser Phase, wo dieses ganze Rolex und andere Stahlsportmodelle Hype-Thema immer mehr hochkochte und er dann halt genau diese Modelle halt teilweise schon länger in der Sammlung hatte und dann halt einfach mal gesagt hat, so komm, gibt halt viel coolere Sachen, dann teilweise auch Modelle verkauft hat und sich dann irgendwie eine lange gekauft hat.
Ja,
dann
hat er damals auch eine cool. Hat er damals 2020 oder 2019 auch eine Daytona zum Listenpreis abgelehnt und so weiter. Nicht, weil er sie sich nicht leisten hätte können, sondern einfach, ja, weil er keinen Bock auf die Uhr hatte in dem Moment. Hatte wohl aber eine sehr, sehr gute Beziehung zu seinem ja, offiziellen Rolex-Händler, weil da wurde echt mit allem, was das Herz begeht, ausgestattet.
Ja, nee, aber auf jeden Fall leider kein Kontakt mehr. Aber war auf jeden Fall eine coole Zeit damals, an die man sich gerne zurückerinnert. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, ohne den Joel hätten wir uns wahrscheinlich so in der Konstellation nicht zusammengefunden.
Denn, ja, das muss man tatsächlich sagen, stimmt.
Denn ihr beide kanntet euch.
Ja.
Mr. Nicewatch, also Chris und ich, kannten uns. Und wir drei, Joel, Chris und ich waren ja in einer größeren Gruppe von Uhrenliebhabern, wo es dann so ein bisschen Überwerfung gab und so weiter und so fort. Und ja, du durftest zum Beispiel auch kein Mitglied werden, weil es
eine gewisse Aufgabe gab
und so weiter.
Ja, es gab eine Regel, dass man irgendwie einen Sammlungswert von 20.000 Euro haben musste. Also eine komplett fragwürdige Regel, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Und dementsprechend gab es da halt so ein paar Überwerfungen und hat dann halt Joel ganz klar gesagt, nee, komm, auf den Zirkus, da habe ich keine Lust mehr. Ich mache mein eigenes Ding. Und dementsprechend, ja, haben wir da dann unsere eigene Uhrengruppe gegründet, wo wir vier uns dann so zusammengefunden haben. Und von Anfang an war es dann halt irgendwie so Thema, ja, es gibt so viele englischsprachige Uhrenpodcasts, warum keinen deutschen? Und irgendwann haben wir uns vier dann zusammengefunden. Und deswegen, ja, so, das ist nochmal irgendwie ein interessanter Hintergrund zu der Geschichte, aber auf jeden Fall was wir nicht vergessen dürfen. Und hat mich auf jeden Fall damals auch gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage über. Eine Frage, die wir so wahrscheinlich in jedem Q&A gestellt bekommen oder in der Art, welche Rolex gefällt euch am besten?
Schwierige Geschichte. Wenn es jetzt wirklich ein neues Modell sein sollte aus dem aktuellen Lineup, dann muss ich sagen, dass mir optisch die Yachtmaster in Rhodium sehr, sehr gut gefällt, mit diesem hellblauen Sekundenzeiger. Ansonsten, ja, die Explorer 1, beziehungsweise Explorer, es gibt ja kein Explorer 1, also die Explorer, gefällt mir auch gut, ist zwar extrem langweilig, aber ist von mir jetzt gesehen die purste Rolex, wenn man das so sagen kann. Kein bisschen flashy, 36mm und wirklich, dem Original treu. Und das war's dann auch schon. Ich kann mit den aktuellen Datejust Daydate Modellen nicht wirklich viel anfangen, auch wenn es sehr solide Uhren sind. Aber die sind mir einfach alle viel zu flashy mit diesem komplett polierten Gehäuse und so weiter. Da fehlt der Kontrast. Das Licht spiegelt sich auf dem Handgelenk nicht so schön wie bei den satinierten Hörnern ab. Ja. Und dementsprechend, ja, also aktuelles Rolex Lineup ist grundsätzlich nichts für mich. Auch wenn es hochwertige Uhren sind, keine Frage.
Absolut, also die Uhren sind über jeden Zweifel erhaben. Ich wäre tatsächlich aber auch immer eher eine Generation oder zwei Generationen vor dem aktuellen Lineup. Ich finde zum Beispiel die vorherige Rolex Daytona mit Keramiklünette schöner als die aktuelle. Wobei, ja, bei mir ist es alles, wie gesagt, immer ein, zwei Generationen zurück. Und ich kann mich da dir eigentlich anschließen. Ich finde zum Beispiel die Stahl-Daytona, also noch mit Stahllünette, sehr, sehr schön, mit schwarzem Blatt bei mir. Ja, ich bin nicht so ein Fan von den weißen Ziffernblättern. Das ist die Referenz 16520. Zum Beispiel auch dann fünfstellige Referenz Submariner, No Date 14060 M zum Beispiel mit Two-Liner, also zwei Zeilen auf dem Ziffernblatt auf der 6 Uhr unten. Ansonsten auch sechsstellige Explorer aus den frühen 2000er Jahren, ist dann die 114270 zum Beispiel. Und das sind so meine drei sportlicheren Modelle von Rolex, die ich am schönsten finde. Ansonsten, wovon ich auch noch ein großer Fan bin, ist die 16710 GMT Master 2 mit der Coke-Lünette. Einfach weil ich die Coke-Lünette super schön finde. Ist irgendwie eine Farbkombination, die man noch nicht so oft gesehen hat, einfach weil sie noch nicht wieder aufgelegt wurde. Aber ansonsten, sind das so aus dieser Neo-Vintage-Kollektion so die Uhren, wo ich sage, okay, das ist meins. Dayjust und Daydate finde ich auch aus dieser Zeit nicht so wirklich schön. Da bin ich dann doch eher so ein bisschen noch einen Schritt zurück, wie wir es ja auch in der Auktionsfolge besprochen haben, irgendwie mit 1803, 18031 und so weiter und so fort, wo man halt wirklich dann noch die ganz klassischen 36er Daydates mit gebürsteten Hörnern hat. Da geht dann wirklich das Herz auf und das sind dann halt die Modelle, wo ich sage, ja, komm, das ist es. Ansonsten natürlich auch so Vintage-Dayjust-Modelle 1601, 16013, 16014 sind natürlich auch einfach super coole Uhren. Aber da muss ich ehrlich sagen, dass ich mich da ein bisschen, ja, nicht satt gesehen habe, aber ich bräuchte jetzt keinen eigenen in meiner Sammlung. Da würde mich dann eine Daydate schon mehr reizen.
Mhm. Ja, dann habe ich eine weitere Frage. Da schreibt Clemens Meyer: Was denkst du über die Vintage-Pascha-Modelle? Derzeit sind das noch ziemliche Geheimtipps, oder? Und ich muss sagen, ich bin ja persönlich kein Fan von diesem Wort Geheimtipp, weil das ist nichts weiter als irgendwie ein Wort, mit welchem irgendwie ja Spekulation getrieben wird. Ein Geheimtipp ist meiner Meinung nach die Uhr, die du findest, die wer anders nicht unbedingt auf dem Schirm hat und die du schön findest und es dir komplett dabei egal ist, ob jemand anders auch schön findet. Und ja klar, Pascha-Modelle, preislich sind die alle noch ziemlich günstig, muss man einfach so sagen. Das Design ist sehr, sehr polarisierend. Manchen gefällt es extrem gut, mir inklusive. Und vielen gefällt es gar nicht, aber ja, du bekommst für das Geld sehr, sehr gute Uhren. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass man mittlerweile für eine ordentliche Santos, Calbe oder Calé, ja fast schon zwei Pascha Cs bekommt, dann spricht das, glaube ich, für sich.
Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte ja einmal ich habe einmal für den Leon eine Pascha abgeholt, aus den 80er, 90er Jahren oder sowas war das, glaube ich, war nicht meins. Also, nee, es ist nicht mein Geschmack Uhr, deswegen kann ich da auch nicht groß was zu sagen. Hat sich bei mir am Handgelenk einfach nicht so schön angefühlt. Deswegen setze ich bei der eher aus. Mhm.
Okay.
Nächste Frage. Welche Uhr für unter 100 Euro könnt ihr empfehlen?
Ich lasse dich mal anfangen.
Ja, also früher war ja der ganz, ganz offensichtliche Hinweis immer der, ja, Seiko SNXS, also ganz klassische Seiko 5 Sport mit dem 7S26 Kaliber, wie sie mittlerweile wahrscheinlich irgendwie auch jeder in der Sammlung hat oder die viele in der Sammlung haben. Ich habe auch eine in Blau, also die 77K. Die ist aber mittlerweile eingestellt worden, dementsprechend gibt es da nichts mehr unter 100 Euro, weil die meistens halt doch irgendwie doch ganz beliebt sind und so 120, 130 Euro gehandelt werden, gerade wenn sie neu sind. Ansonsten, ja, gebraucht nach dem Modell gucken kann man natürlich. Und ansonsten, ja, unter 100 Euro wird halt zunehmend schwierig, einfach weil ja alles so ein bisschen teurer wird. Teilweise kann man Orient-Modelle, also Orient, so auch eine Marke, die zum Seiko-Konzern oder zur Seiko-Gruppe gehört, da kann man teilweise noch Modelle unter 100 Euro finden, irgendwie, weil wenn sie im Sale sind oder so weiter. Ansonsten natürlich dann irgendwie nach schönen Vintage-Uhren mit Handaufzugswerk unter 100 Euro bei eBay gucken oder auf Flohmärkten. Da kann man auch immer mal wieder Schnapper oder Schnäppchen machen. Ansonsten, so bei neuen Uhren fällt es mir gerade schwer, da Tipps zu geben. Es gibt halt teilweise immer ganz lustige Swatch-Modelle unter 100 Euro. Einfach so als Spaßuhr. Casio gibt es auch teilweise. Irgendwie dann so ganz coole Sachen. Ansonsten, ja, fällt dir noch was ein?
Ja, also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, was ich alles schon für unter 100 Euro gekauft habe, aber in dem Bereich ist es meiner Ansicht nach absolut notwendig, Vintage zu kaufen. Und ich sag mal so, da findet man mit Glück und ein bisschen Geduld super interessante Uhren. Natürlich kann man sehr, sehr viel Glück haben und man findet dafür jetzt, keine Ahnung, was ganz Besonderes, aber man muss in dem Moment meiner Meinung nach die Marke Marke sein lassen und einfach sich auf die Uhr fokussieren. Was gefällt einem? Was ist besonders? Man findet so, so viel Interessantes, auch Richtung Omega und so weiter. Klar, man muss dann unbedingt schauen, ob das Ganze auch passt, ob das authentisch ist, ob der Zustand gut ist, ob die Uhr läuft. Grundsätzlich bin ich aber immer der Ansicht, ich würde mir nicht irgendwie so ein kleines Budget ja, festlegen, oder man hört ja auch manchmal so Leute, die dann sagen, ja, wo finde ich die günstigste Uhr von diesem Typ, sondern da würde ich dann immer sagen, schau nicht die günstigste Uhr zu finden, sondern schau die beste Uhr zu finden, die irgendwie in dein Budget passt, weil wenn man da jetzt irgendwie sagt, ja, man hat 100 Euro und will da jetzt unbedingt auf Bing und Blech eine Uhr kaufen, ja, man findet sehr, sehr viel Interessantes Richtung Tissot, Eterna, Movado, Zenit und so weiter. Aber meiner Ansicht nach, also wir reden jetzt ja nicht von einem Preis von 10.000 Euro und ich behaupte jetzt, man soll ja doch bitte 50.000 Euro irgendwie ansparen. Nein, ich finde, bei 100 Euro macht es einfach mehr Sinn, wenn man da so ein bisschen spart Richtung 200, 300, 400 Euro, weil da die Qualität bei den Uhren und vor allem auch die Häufigkeit, mit welcher man solche Uhren findet, extrem steigt. Und ja, wenn man es darauf ankommen lässt, dann findet man wirklich auch im Bereich von 0 bis 100 Euro coole Vintage-Uhren, aber neue Uhren, ja, da ist es dann halt meiner Meinung nach einfach die Swatch, wenn man eine neue Uhr will.
Gut, Raff, mach gerne mit der nächsten Frage weiter.
Ja, dann habe ich eine Frage vom guten Sven, und zwar fragt er, ihr müsst dem anderen eine Uhr aus eurer Sammlung schenken. Welche und warum? Und ja, ist eine interessante Frage. Habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht und ich glaube, wenn ich dir jetzt eine Uhr schenken müsste, was ich dann natürlich hoffentlich nicht muss, weil die wird mir natürlich irgendwo fehlen, dann wäre das wahrscheinlich Richtung, ja, Santos. Ich habe eine 2319, also eine nicht limitierte 2319 und ich finde, dass das bei dir an sich eine, ja, coole weitere Uhr in deiner Sammlung wäre.
So, ich musste erstmal googeln, was genau jetzt eine 2319 ist. Ist eine Santos Sky B, richtig?
Genau.
Ja, erstmal vielen Dank für das großzügige Geschenk. Ich wäre tatsächlich eher bei einer Carré, also einer 2961 ist es, glaube ich. Mhm. Finde ich einfach cooler vom kantigen Design her. Ansonsten würde ich natürlich auch liebend gern deine Dumont nehmen. Das ist einfach für mich so im Cartier-Line-Up oder in so, was ich so bei Cartier auf dem Schirm habe, echt eine Uhr, die mir irgendwie sehr, sehr gut gefällt, einfach weil sie für mich so ein bisschen, ja, halt so die klassischen Attribute einer Santos mit irgendwie dem Flair und dem Tragekomfort einer Tank kombiniert. Deswegen, das wäre auch, ja, etwas, wo ich mich nicht beschweren würde. Ansonsten überlege ich gerade nochmal, was mir bei dir in der Sammlung gut gefällt. Ja, genau, die Tank mit Discord-Dial, das wäre auch noch was, wo ich sage, ja.
Da ist auch eine schöne Uhr, ja.
Ja, finde ich tatsächlich auch noch schöner als jetzt die mit dem Art Deco-Blatt. Das Art Deco-Blatt ist nicht so meins. Mhm. Deine Tank Louis gefällt mir auch sehr gut. Also da würde ich auf jeden Fall was finden, wenn ich mir da was aussuchen dürfte. Ja, bei mir ist es halt so ein bisschen schwierig so, weil irgendwie haben ja alle Uhren bei mir so einen hohen emotionalen Wert und ich könnte mich da schwer von trennen. Und zudem weiß ich, wenn ich dir jetzt irgendwie mein Fliegerchrono oder meine Tudor schenken würde, ja, da hättest du jetzt auch nicht so viel Spaß mit. Also die würden bei dir wahrscheinlich nicht wirklich viel Zeit
haben. Würde ich mal sagen, also gerade so die Black Bay, das wäre halt wahrscheinlich mal eine Uhr, die ich wirklich jeden Tag anziehen könnte und die auch alles mitmacht. was bei mir ja ein bisschen schwierig ist bei meiner Nunen-Sammlung. Aber auch den Flieger-Chrono fände ich persönlich cool, weil dann hätte ich mal eine richtig dullige Uhr.
Und die wird vor allem zu der von deinem Vater passen. Dein Vater hatte die aktuelle Variante. Ja, und das ich glaube dennoch wäre es halt irgendwo doch, hätte ich jetzt einfach so ganz instinktiv gesagt, okay, ich gebe ihm die Tank, weil ich da zum einen nicht so dran hänge und zum anderen ist die halt wirklich so durchgerockt, dass das vielleicht so ein bisschen deine Tank für den Alltag oder fürs Feiern oder sonst was sein könnte. Das
cool. Ich habe mir ganz kurz schon mal eine Tank gekauft. Die war ganz günstig, eine Tank Vermeil, und ich dachte mir, das wird jetzt meine Tank, mit der ich mal wirklich einen Hardcore-Test durchführe. Die werde ich immer anziehen und überall.
Handaufzug oder Quarz, was war das?
Das war eine Handaufzug. Und tatsächlich ist sie dann, also hat der Verkäufer leider den Kauf abgebrochen. Wahrscheinlich hat er das geahnt. Aber ja, schade. Also wenn ich nochmal die Chance bekomme, dann werde ich das machen. Aber ich hatte wirklich geplant, die Uhr einfach mal aufs Gröbste zu testen und schauen, wie viel die wirklich aushält.
Ja, das wäre cool. Also gerade bei der Handaufzugsuhr würde mich das interessieren. Ich glaube, was halt bei der Uhr ein bisschen empfindlich ist, beziehungsweise das habe ich jetzt auch schon aus erster Hand mitbekommen, ist halt so die ganze Krone und so weiter. Mein Mitbewohner hat zum Beispiel auch eine mit Handaufzug und dementsprechend hatte er die dann auch mal verliehen an eine Dame. Und die ist halt dann innerhalb kürzester Zeit mit der Krone irgendwo hängen geblieben und dann war sowohl was im Werk beschädigt, als auch eben Krone und Tubus. Das ist dann halt ärgerlich. Ich glaube, das ist halt so eine kleine Schwachstelle bei der Uhr und natürlich Feuchtigkeit.
Ja, ich glaube, das schmeckt allen Uhren nicht unbedingt, wenn man mit der Krone hängen bleibt. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine verschraubte Krone mit Crown Guards hast, dann ist das natürlich nicht
empfehlenswert. Nee, ich meine nur bei der Uhr ist es natürlich nochmal so ein bisschen hervorstehender und sehr präsent.
Ja, klar.
Sag mal jetzt zum Beispiel jetzt bei der Portofino, wie ich sie gerade am Handgelenk habe, da ist die Krone so ein Stück weit ins Gehäuse eingelassen. Das gibt natürlich dann auch nochmal irgendwo extra Stabilität.
Ja.
Aber ansonsten, ja, es schmeckt natürlich sicherlich keine Uhr. Wenn mir das mit meiner Nomos passieren würde, wäre das wahrscheinlich das gleiche Problem. Mhm. Aber ansonsten, ich glaube, Wasser und die Krone, das könnte so ein bisschen ein Problem sein. Aber sonst so vom Werk irgendwie so Stöße, Vibration, weiß ich nicht. Ich glaube, das
alles ist ein sehr robustes Werk auch.
Ja. Ich schaue mal weiter nach der nächsten Frage. Eine Frage an euch beide. Ist mal ein Community-Treffen mit allen Hosts geplant? Ja, Raff, das ist natürlich vor allem abhängig davon, wann du mal wieder in Frankfurt oder jeder Umgebung bist. Ich glaube, wir hatten die Frage auch schon in der Community mal wieder bekommen, wann es mal wieder ein Community-Get-Together gibt. Es ist ja schon mal irgendwo was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, aber trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen mit viel Planungsaufwand verbunden. Und ich stelle das halt bei mir irgendwie fest, dass ich sowohl durch die Uni als auch durch andere Sachen irgendwie leider immer recht spontan alles planen muss. Mein Plan war es auf jeden Fall jetzt dieses Jahr noch eins in Frankfurt zu machen. Da hatten wir letztes Jahr auch irgendwie ein ganz cooles Event gehabt, wo wir dann erst eine Zigarre rauchen waren und danach dann schön was essen waren. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und das könnte ich mir vorstellen, dass wir das auf jeden Fall nochmal wieder machen. Das lasse ich euch auf jeden Fall dann rechtzeitig wissen. Ob dann alle Hosts dabei dann anwesend sind, das weiß ich tatsächlich nicht, beziehungsweise glaube ich eher nicht. Ich würde auf jeden Fall versuchen, den Chris zu verhaften, weil der hier auch bei mir in der Nähe wohnt. Ansonsten, ja, Raff, wann kommst du vorbei?
Ja, gute Frage. Ich meine, wenn das langfristig geplant ist, dann könnte man da in die Richtung natürlich mal was machen. Aber es ist eben so, dass der Schwerpunkt unserer aller Lebensmittelpunkte so ein bisschen bei euch liegt. Und dementsprechend ist es nicht ganz einfach. Aber ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann mal klappen wird. Also auf lange Sicht werden wir bestimmt mal ein Get-Together machen, wo dann wirklich auch wir drei alle versammelt sind. Hätte ich auch sagen. Also das würde mir auch sehr, sehr viel Freude
machen. Wir machen bereiten. Einfach, wenn das dann mit meinem Auslandssemester in Südtirol klappt, dann machen wir einfach
Dann muss Chris hierher kommen und ich kann es auch jedem von euch empfehlen, hier mal Urlaub zu machen. Also es ist eine recht coole Gegend, würde ich mal behaupten, hier in Südtirol. Ist ja auch von der Ex-Bundeskanzlerin die Urlaubsstätte der Wahl. Und dementsprechend, ja.
Dann machen wir ein Urtalk-Ski-Wochenende in Südtirol.
Ja, oder ein Urtalk-Après-Ski-Wochenende, das können wir dann ja noch besprechen.
Ja, Raff macht dann das Après-Ski und wir gehen Skifahren. Du fährst kein Ski, oder?
Ich bin einmal Ski gefahren, letztes Jahr. Also einmal in meinem ganzen Leben für 2 Stunden. Hat dann auch relativ gut geklappt nach 2 Stunden. Aber ja, ist bislang keine Fortsetzung geplant. Das ist einfach teuer und ich brauche das Geld für die Uhren.
Ja, wobei ich tatsächlich, bei uns war es ja so, wir haben ja von der Uni Erfahrungsberichte fürs Skifahren, oder bin ich nicht, oh Gott, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, aber wir haben tatsächlich Erfahrungsberichte für die ganzen Universitäten, wo wir uns halt bewerben können für ein Auslandssemester gekriegt, wo halt Leute aus vorherigen Jahrgängen da waren. Und da stand tatsächlich, dass bei euch da in Südtirol in dem einen Skigebiet ein Saisonpass, Skipass, nur 300 Euro kosten soll.
So, ja, halt stimmt, sowas in die Richtung, da wird man wahrscheinlich landen, auch wenn es jetzt so eine Punktekarte ist oder so, aber man darf halt nicht vergessen, die ganze Ausrüstung und hin und her. Stimmt, und da kommt ja auch noch alles dazu, ich meine, man ist dann ja bei seinem Skitag ja immer auf der Piste unterwegs, dann ist man im Restaurant am Essen und die wissen auch, was verlangen hier. Deswegen, ja, das ist, muss halt sagen, das ist das nicht wert.
Das stimmt.
Und ich bin halt auch jemand, also ich würde mich da wahrscheinlich recht schnell so ein bisschen verletzen, würde ich mal sagen. Nein, nicht mal langweilen, aber ich meine, ich fahre dann, was die guten Skier hergeben. Und ja, ich glaube, es ist.
ich kann es mir sehr gut vorstellen, Raff.
Es ist dann wahrscheinlich nicht dummer so, wenn ich es nicht mache.
Also bei mir ist es halt auch so ein bisschen so mit dem Skifahren. Ich möchte nicht sagen, so dass ich so im Alltag eigentlich eher, also so. Ich bin eigentlich kein risikoaversiver Typ, also ich gehe jetzt nicht unbedingt bewusst dem Risiko aus dem Weg, aber ich bin halt auch nicht, also so, ich verhalte mich halt auch nicht dumm. Also jeder kennt bestimmt irgendwie so jemanden, der halt bei jeder Situation, egal ob es jetzt beim Feiern ist oder immer irgendwie blöde Ideen hat und dementsprechend das dann auch umsetzen muss, wo man halt von vornherein weiß, ah nee, das wird nicht gut gehen. Und bei mir ist es halt beim Skifahren dann aber irgendwie leider so. Also ich fahre nicht wirklich gut Ski, also muss man dazu sagen, wir waren 2020 das erste Mal, genau in der Zeit, wo wir mit dem Urtalk angefangen haben, waren wir das erste Mal mit der Schule Skifahren für eine Woche. Das war dann für mich wirklich das erste Mal Skifahren. Und dann war ich halt in meiner Zeit in der Schweiz 3-4 Mal Skifahren für so einzelne Tage oder ein Wochenende. Und zum einen kam da jetzt auch mein Preisvergleich her, weil ich gesagt habe, oh hey, 300 Euro für einen Saison-Skipass. In der Schweiz habe ich teilweise 80, 90, 100 Franken für einen Tag bezahlt. Dementsprechend ist das dahingehend dann schon vergleichsweise ein guter Deal. Aber ja, beim Skifahren sind mir auch schon so ein paar Sachen passiert, wo ich mir irgendwie den Stock aus Versehen mal vor den Ski gesetzt habe und dann irgendwie zu voller Fahrt mal ein Stück.
Ja, ich hatte dann immer die beiden Skier übereinander und so weiter. Und ich bin tatsächlich in diesen 2 Stunden.
Ganz eklig, ja.
Ich bin in diesen 2 Stunden eigentlich angefangen, natürlich so mit diesem, wie heißt man das Ganze, wenn man die beiden Skier vorne hat. Schneepflug. Danach ging es dann auch parallel. Und ich bin da tatsächlich nie gestürzt, aber dann einmal hatte ich natürlich einen Ski beim anderen und dann bin ich mal kurz gestürzt, nicht weiter schlimm. Und das ging auch recht gut, natürlich eine Stunde mit Skilehrer, da würde mir auf jeden Fall gut tun. Aber ja, ich hatte mal die Erfahrung gemacht, darum ging es mir. Ich stelle es mir natürlich ganz cool vor, aber es ist aktuell nicht unbedingt geplant. Und dann gibt es halt auch immer diesen Zwang, ich mag es von meinen Kumpels, dass dann immer heißt, ja, ich muss Skifahren gehen, damit sich der ganze Skipass lohnt und dementsprechend... Mhm. Ja, aber es ist halt cool, dass hier immer sehr, sehr viele Leute zum Skifahren herkommen. Ich meine, das gibt ja diesen Dolomiti Super Skipass. Da kann man dann im ganz Südtirol und sogar in Belluno in den Skigebieten rumfahren. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Aber ja, ich bin da eher der Schlittschuhläufer, Hockeyspieler, Rodelfahrer. Und das sind so meine Winteraktivitäten.
Da machen wir mal dann einen Gruppenzwang, wenn dann alle, wenn die ganze Urtalk-Community dann in Südtirol ist, dann kriegen wir.
Da wird es dann dazu kommen,
auf die Skipiste.
Aber zurück zu den Uhren.
Zurück zu den Uhren. Bin ich dran mit der Frage? Nee, ich habe die letzte Frage gestellt.
Genau, also ich bin dann bei der nächsten Frage, die wurde uns von German Watchlover, vom guten Frederik gestellt. Und zwar fragt er, wenn Rolex Mercedes ist, welche Automarken werden dann die anderen Marken? Ja, das ist ein leidiges Thema, eine Frage, die immer mal wieder aufgerollt wird, gleich wie diese Liste mit den verschiedenen Uhrenklassen, High-End, Luxury, Entry-Level, bla bla bla. Und ich muss sagen, ja, Rolex, Mercedes, finde ich persönlich, passt schon an sich nicht ganz, ich weiß nicht, weil Rolex ist halt so ein bisschen, aufgrund der Klientel einfach nicht so zurückhaltend, wie es vielleicht jetzt Mercedes ist, nicht so viel Contenance. Aber wenn ich jetzt die anderen Marken ansehen müsste, dann müsste ich halt sagen, dass ja wahrscheinlich Patek Richtung Rolls-Royce kommt, also sie von mir aus, keine Ahnung, mit einem Cullinan zum Beispiel, was in die Richtung sportlich machen, nicht sportlich, aber so ein bisschen ja alltagstauglicher, wie eine Nautilus von mir aus, oder dann Phantom, Grand Complication. Ja, und dann, keine Ahnung, sowas wie Grönefeld, dann wohl Pagani sein müsste, also wirklich das High-End, Handmade und hin und her. Aber dieser Vergleich ist einfach sehr, sehr schwierig zu treffen und höchst subjektiv, muss ich einfach sagen. Also da fällt einem für jede Automarke dann meiner Meinung nach immer wieder eine neue Unmarke ein. Und ja, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht irgendwie wirklich vergleichen muss, sondern ja mir darüber im normalen Leben keine Gedanken mache.
Ja, das stimmt natürlich. Ich mache mir da auch gar nicht so oft Gedanken drüber. Ich finde Patek Rolls-Royce eigentlich ganz spannend, wobei da man da natürlich auch argumentieren kann, okay, ich finde es halt dahingehend immer so ein bisschen problematisch, weil es halt so in dieser doch recht populären Automobilbranche weniger diese Unabhängigkeit gibt. Also was halt zum Beispiel in diesem Patek Vergleich mit Rolls-Royce nicht passen würde, ist halt die Geschichte, dass Rolls-Royce ja doch teilweise sehr viel BMW-Technik auch verbaut, dass es teilweise die gleiche Plattform hat. Natürlich ist halt dann das Finish und die Verarbeitung ein ganz anderes Level und auch ganz andere Detailtiefe vorhanden. Aber nichtsdestotrotz ist halt irgendwie so, wenn man sich überlegt, okay, der Motor ist vielleicht so ein bisschen das Uhrwerk und Patek gibt es ja keine zugekauften Uhrwerke, so deswegen passt das halt dahingehend schon mal nicht. Ansonsten, ist natürlich immer so ein bisschen dieser klassische Vergleich, so Rolex-Porsche, einfach weil man sagt, okay, beide Marken passen ihre Modelle sehr, sehr kontinuierlich, sehr behutsam an, sind ja halt auch so in der Zuteilung der Uhren die Uhren werden teilweise zugeteilt, genauso wie die Autos. Es ist tendenziell ist es eher auf Understatement ausgelegt oder war mal auf Understatement ausgelegt, wobei man bei beiden Marken ja so ein bisschen dagegen argumentieren kann. Deswegen, das ist vielleicht für mich schon so ein Vergleich, den man ziehen kann, der für mich auch passend ist. Aber ansonsten tue ich mich da ein bisschen schwer. Ich ordne das im Alltag nicht wirklich zu, wo dass ich sage, okay, die Automarke erinnert mich jetzt an die Uhrenmarke oder andersrum.
Okay, dann geht's weiter mit deiner nächsten Frage.
Gerne, ich schaue gerade kurz mal. Wenn ihr nur noch eine Marke sammeln könntet und es dürften nur Indies, Rolex und so weiter sein, welche wäre es?
Wenn es jetzt wirklich Indie sein soll, dann wird ja F. Peugeot wegfallen, aber ansonsten glaube ich, dass F. Peugeot da ziemlich interessant wäre, einfach von der Vielzahl an Modellen, die machten oder gemacht haben, die wir noch machen. MBNF wäre natürlich auch interessant. Und was man noch dazu sagen muss, auch wenn es jetzt gerade in den Startlöchern steht, aber tatsächlich auch Bernardin. Ich habe mit Sylvain ziemlich lang gesprochen, was er in Zukunft, welche Pläne hat. Und jetzt wird ja mal 10 Jahre lang die Mirage gebaut, die jetzt gerade in diesen Tagen vorgestellt wurde. Und ja, da kommt in Zukunft dann noch mehr natürlich und das wäre dann wahrscheinlich auch interessant, aber klar, da muss man dann halt immer ja in Echtzeit mitsammeln, sage ich mal. Aber wenn man jetzt rückblickend das Ganze betrachtet, dann stelle ich mir eben F. Peugeot interessant vor. Tatsächlich auch Richard Mille, eben auch, muss man natürlich drauf stehen. Aber ansonsten, ich glaube, ich vergesse hier natürlich gleich jemanden. Christian Klings natürlich auch. Also Christian Klings hat nicht viele Uhren gebaut. Ich glaube, es sind weniger als 50. Aber unfassbar, unfassbar schöne Uhren. Komplett in Handarbeit gebaut. Und das sieht man auch. Es kommt jetzt tatsächlich in Genf bei Philips wieder eine zur Auktion. Und das ist dann die dritte Klings, die ich in der Hand habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten, weil jedes Mal, wenn ich eine Uhr von ihm in der Hand halte, ist es was ganz Besonderes. Und das ist nach wie vor in Deutschland mein absoluter Uhrmacher oder meine absolute Uhrenmarke Nummer 1. Und ja, deswegen, das waren jetzt so mal meine ziemlich durchgewürfelten Calls für diese Frage.
Ja, ich habe auf die Frage eine etwas andere Perspektive. Zum einen, weil ich ja in diesem ganzen High-End-Indie-Kram nicht so drin bin wie du. Es gibt ja natürlich immer sehr beeindruckende Geschichten, aber es steht in der Frage ja leider nicht, dass wir unbegrenztes Budget gleichzeitig zur Verfügung haben. Deswegen wäre bei mir tatsächlich, glaube ich, die Antwort sogar Nomos. Weil, lass mich das erklären, bevor ihr da mich für verrückt erklärt, Nomos hat gerade so, machen sie natürlich immer noch viel so Kleinstserien limitierter Uhren, aber gerade der Anfang so der 2000er Jahre und so weiter, gab es da doch zum Beispiel schon irgendwie so die Super 30 Kollektion, wo eben sehr, sehr ausgefallene Farben mit sehr, sehr ausgefallenen Namen auch dabei waren und so weiter und so fort. Und da gibt es dann halt teilweise wirklich Uhren, wo es nur 30 Stück von gibt. Und das ist dann halt einfach schon, ja, es bleibt eine Tangente zum Beispiel, es bleibt jetzt oder wird dadurch keine super individuelle Uhr und auch das Uhrwerk ist das gleiche wie in den normalen Serien. Aber ich glaube schon, dass das was ist, einfach weil ich die Marke so sympathisch finde, weil man anhand dieser Serien auch so ein bisschen die Entwicklung der Marke gut nachvollziehen kann. Und man kann da halt auch einfach sagen, okay, das ist preislich teilweise noch im Rahmen, wobei auch diese limitierten Geschichten teilweise echt ein bisschen durch die Decke gegangen sind. Also da zahlt man teilweise auch schon mehr als oder deutlich mehr als für eine aktuelle Tangente. Aber nichtsdestotrotz ist das was, wo ich sage, okay, da kann man halt irgendwie in einem überschaubaren preislichen Rahmen sehr, sehr viel machen, eine sehr interessante Sammlung auch aufbauen und vor allem halt auch einfach, vielleicht nicht unbedingt die vielseitigste Sammlung aufstellen, was jetzt die Modellvielfalt anbelangt, aber zum anderen halt, einfach eine interessante Sammlung, die aufstellen, die halt vielleicht so nicht jeder auf dem Schirm hat und die halt einfach sehr, sehr individuell ist. Und dementsprechend, ja, das ist so eine Geschichte, die ich sehr, sehr cool finde. Und das wäre jetzt so, glaube ich, mein erster Gedanke bei der Geschichte oder bei der Frage.
Ja, nicht schlecht. Dann schauen wir mal, welche
nächste Frage. Ganz interessant, eure Meinung zur neuen Nomos Club 701.1. Ja, durfte ich in der letzten Folge noch nicht drüber sprechen, weil es da noch nicht publiziert war. Aber in der Club oder Nomos hat ja in den letzten Jahren die ganze Club-Kollektion stark erweitert. Das heißt, ich war jetzt dreimal beim Nomos Forum. Die letzten beiden Foren ging es auch primär um die Club oder beziehungsweise Club Sport vor allem. Also dieses Jahr gab es ja die 39er als neue Variante am Stahlband und als Sport. Letztes Jahr war es eben die 37er. Das heißt, das ist schon eine Kollektion, wo Nomos jetzt auch dann irgendwie immer mal mehr verschiedene Farben rausgebracht hat, wo viel rum experimentiert wird mit Varianten und so weiter und so fort. Es waren aber immer eher die sportlicheren Varianten. Das heißt, auch die Club Campus, auch die Club Campus ist ja tendenziell eher etwas sportlicher mit so einem leicht eleganten Touch. Was dabei aber immer so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, ist eigentlich so die ganze Geschichte, die ursprüngliche Club. Und die ursprüngliche Club ist da auch so ein bisschen aus dem Raster gefallen, einfach weil es ja ein bisschen kleiner war, ein bisschen konservativer und nicht so sportlich. Und da hat Nomos jetzt eben das erste Mal, ist Nomos wirklich hingegangen und hat ein Modell fein angepasst. Das heißt, die Variante gab es zwischenzeitlich nicht, ist jetzt wieder verfügbar und es gibt da allerlei Anpassungen. Das heißt, es sind wirklich Sachen, die sieht man eigentlich nur im direkten Vergleich, fallen dann aber dennoch positiv ins Auge. Das heißt, zum einen hat man, ich glaube, es waren 13 Merkmale oder so, alle kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Man hat eine sportlichere kleine Sekunde, das heißt, vorher hatte die kleine Sekunde nur Striche, jetzt hat man eben ähnlich wie bei der Clubsport noch 60, 20 und 40 Sekunden markiert. Das Nomos-Logo ist ein bisschen größer geworden, die Minuterie ist ein bisschen weiter nach außen gerückt, ein bisschen größer geworden. Die Zahlen sind größer geworden und sind jetzt auch mit Lume belegt, das heißt, sie sind deutlich prägnanter auf dem Ziffernblatt. Als es zum Beispiel, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es, warte, ich muss mal eben gucken. Genau, also die Uhr hat jetzt eben dann dementsprechend auch Super Luminova auf den Ziffern. Die Zeiger sind dementsprechend ein bisschen größer geworden, weil die Ziffernhimmel auch größer geworden sind. Und so hat man halt hier eben auf dem Ziffernblatt verschiedene Anpassungen vorgenommen. Und es ist halt eben erstmals so, dass Nomos halt hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir nehmen ein bestehendes Modell und überarbeiten es leicht. Also ich sag mal, von anderen Herstellern kennt man diese Modellpflege ja schon eher. Aber bei Nomos war es halt dann in der Vergangenheit eher so, dass irgendwie zum Beispiel bei der Ahoy ein Modell eingestellt wurde und ein neues dann vorgestellt wurde. Das ist hier jetzt nicht so. Es ist halt auch jetzt nicht so, dass es stark in den Fokus gerückt wird, der Werbung und so weiter, sondern es ist halt einfach eine Modellpflege gewesen, ein Facelift, wenn man so das betrachten möchte. Und dementsprechend hat man hier jetzt mehr oder weniger das neue Einstiegsmodell in die Nomos-Kollektion. Hat hier das Ganze natürlich nach wie vor angetrieben von dem Inhouse-Kaliber Alpha und mit Stahlboden kostet das 1.300 €. Mit Saphirglasboden es lädt gerade 1.500 €. Und ich finde zum einen den Schritt sehr, sehr interessant zu sagen, okay, wir machen das und gehen da jetzt führen dieses sehr beliebte Modell fort. Und grundsätzlich bin ich auch ein Fan von den Änderungen. Also so Sachen wie die größeren Zeiger, die etwas sportlichere kleine Sekunde stehen dem Ganzen sehr gut zu Gesicht. Es gibt nur eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich nicht ganz so schön. Das sind die größeren Zahlen oder die größeren Ziffern. Das liegt einfach daran, dass die Uhr relativ klein ist, jetzt auch im Vergleich zu meiner Club Campus. Ich hatte die da im Vergleich dazu an. Und die Club hat jetzt hier in dem Fall, ich finde gerade die Tabelle mit den Spezifikationen nicht, hier habe ich sie, die hat nur 36 mm im Durchmesser. Meine hat 38,5. Dadurch, dass die halt hier aber so ein bisschen kleiner ist, wirkt die Lünette ein bisschen prägnanter. Und dadurch, dass jetzt eben die Ziffern größer sind, wirkt das Ziffernblatt nochmal kleiner. Und dadurch wirkt für mich die Lünette einen Ticken überproportioniert. Das fand ich bei der alten Variante schöner. Aber es ist halt wirklich ein Detail, was einem eigentlich nur auffällt, wenn man die beiden Modelle nebeneinander hat. Ansonsten, ist das jetzt einfach so, dass die Uhr viel stimmiger in das ganze Club-Line-Up passt. Einfach dadurch, dass sie so ein bisschen die sportlicheren Attribute der Geschwister so ein bisschen angenommen hat. Und ist für mich eine sehr gelungene Modellpflege. 36 mm im Durchmesser, 8,2 mm hoch, Lack-to-Lack 47,5 mm. Und man hat hier trotzdem 10 Bar Wasserresistenz, 18 mm Bandanstoß. Und ich finde das Farbspiel auf dem Ziffernblatt mit diesen rot-orangenen Zeigern, mit den 5-Minuten-Schritten oder 5-Minuten-Ziffern außerhalb der Minuterie oder in der Minuterie sehr, sehr schön und ist definitiv ein Modell, was man sich mal anschauen kann und gefällt mir sehr, sehr gut, gerade weil diese Farbe auch dann gut in diesem braunen Shell-Cordovan-Band aufgegriffen wird. Ist dir das aufgefallen? Was hast du dazu, Raff?
Nein, die Änderungen sind mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe mir die Uhr auch nicht wirklich im Detail angeschaut. Weiß nicht ganz genau, was ich von diesen Zeigern halten soll, mit dieser orangen Leuchtmasse jetzt in dem Fall. Case ist, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Hörner sind mir einfach viel zu präsent. Aber ich muss sagen, jetzt bei den anderen Releases fand ich die Farben der Ziffernblätter sehr, sehr schön. Und die sind dann meiner Meinung nach auch so farblich ein bisschen more balanced. Und ja, da kann ich mich dann eigentlich ganz kurz halten bei den Uhren.
Ja, passt. Also, wem die alte Club gefallen hat, dem gefällt auch die neue, würde ich sagen. Weil bei den alten Club schon gesagt habe, ist nicht meins, wird auch hier wahrscheinlich vermutlich nicht sagen, boah, jetzt überzeugt sie mich, weil es halt, wie gesagt, einfach kleine Änderungen sind. Aber ja, für mich eine gelungene Modellpflege und auf jeden Fall eine Art und Weise oder eine Vorgehensweise, die ich mir auch von mehr Marken und von Nomos auch bei anderen Modellen mir wünsche, dass man halt eben kontinuierlich ein Modell verbessert und nicht immer wieder neu über den Haufen wirft und dann was komplett Neues draus macht. Gut, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Bist du dran oder bin ich dran? Du bist dran, ne?
Ja, jetzt bin ich dran. Dann schaue ich mal ganz kurz hier auf meinen Fragezettel. Und zwar ist hier noch eine Frage, die kommt von Bachileus. Und da schreibt, Bernaron Renderings, hot as fuck. ja, die White Gold Release Shots, nur okay. Schon live gesehen, Meinung. Ja, und es ist tatsächlich so, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen mit Bernaron, dass die Uhr, die Sylvain Bernaron, der aktuelle Chefdesigner von Breitling, ja, selbst rausbringt, jetzt vorgestellt wird in dieser Woche. Es handelt sich um eine Handaufzugsuhr und das ist vielleicht noch ja das Geringste, was man zu dieser Uhr sagen kann. Das ist eine Uhr, die, ich habe schon oft erwähnt hier im Motor, deswegen halte ich mir jetzt ein bisschen kurz, die komplett von Scratch, also komplett von nichts weg neu konstruiert wurde. Neues Uhrwerk aus Gold, das dünnste sich in Produktion befindende Golduhrwerk der Welt mit einem invertierten Zeigerstock. Das heißt, wir haben den Minutenzeiger unterm Stundenzeiger. Somit kann die Uhr einfach nochmal dünner gebaut werden. Das gab es unseres Wissens auch noch nie. Und die hat dann eine Größe von 33,5 x 42 mm. Trägt sich also wie eine 36 mm Uhr. Und ja, das sind jetzt eben, wie gesagt, Renderings, die Sylvain momentan präsentiert. Die ersten fertigen Shots gibt es dann, wenn die Uhr fertig gebaut ist. Die befindet sich eben gerade in der Bauphase. Und ja, ich habe die tatsächlich schon live gesehen, allerdings nur den Prototypen, den hatte ich auch am Arm. Und ja, was soll ich sagen, ist für mich, ich nenne es immer gerne der moderne Grail, eine super, super spannende Uhr. Schon als mir irgendwie die ersten Bilder und der Prototyp gezeigt wurden, war ich absolut hin und weg. Und als Sylvain dann noch die ganze Geschichte und die Gedanken hinter der Uhr präsentiert hat, hat sich das Ganze nochmal mehr bestätigt, also absolutes High-End-Piece, kommt natürlich auch zu einem High-End-Preis, der allerdings in Anbetracht dessen, was man für die Uhr bekommt, meiner Meinung nach sehr verhältnismäßig ist. Also der erste Batch ist jetzt ausverkauft, der zweite Batch, der wird 49.000 Schweizer Franken kosten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, man muss vor Augen führen, also was man für die Uhr bekommt, also das Gehäuse wird vom Experten von Vacheron, also vom Gehäuseexperten von Vacheron gebaut, der ausschließlich die Minutenrepetitionsgehäuse fertigt. Die Uhrmacher, die das Werk bauen, die sind auch bei einer der drei Holy Trinity Marken beschäftigt gewesen, machen jetzt eben diese Mirage. Und ich habe ja manchmal gehört, dass das Ganze so ein bisschen Cartier-Crash-like anmutet, aber tatsächlich nicht. Das Gehäuse folgt der Form des Werkes und das Werk basiert auf der Fibonacci-Folge. Also man hat da versucht, auf einem kleinen Werk ein großes Federhaus für viel Gangreserve unterzubringen. Und um das Werk nicht größer zu machen, hat man dann eben die Form dahingehend interpoliert, dass das Ganze dennoch ein kleines Werk bleibt. Und der Teufel steckt wie so oft im Detail. Also man hat zum Beispiel bei der Weißgold-Version Weißgold mit 210 Palladium-Anteilen. Das ist der höchste Palladium-Anteil, den man eben in der Schmuckindustrie oder auch in der Uhrenindustrie findet. Zum Vergleich, Vacheron verwendet da nur 170 Palladium-Anteile. Der Vorteil vom 210 Palladium-anteiligen Gold liegt darin, dass es eben gar keine Beschichtung braucht. Das muss nicht rodiniert werden, das bleibt weiß. Und auch die Federstege sind eben aus diesem 210 Palladium Weißgold beziehungsweise aus 5N Gelbgold. Und ja, ich bin, wie man merkt, ein großer Fan des ganzen Projekts. Ich hoffe, dass ich die Uhr dann irgendwann mal fotografieren kann, weil es meiner Meinung nach ein absolutes, ein Ausnahmestück ist und einfach mal zeigt, was passiert, wenn ein Designer freischneiden kann, wenn er eben nicht an irgendwelche Vorgaben von Marken gebunden ist. Und ja, deswegen jetzt gerade ist die Launch-Phase, die Webseite folgt in Kürze und ich bin echt ganz gespannt, wie das Ganze dann weitergehen wird, auch ganz beeindruckend, ich meine, ja, es ist beeindruckend, aber es ist ja auch irgendwo, es war irgendwo abzusehen, dass die Uhr lange vor ihrer Präsentation ausverkauft ist, also die ersten 24 Stück, die sind weg und wie mir Sylvain das mitgeteilt hat, ist auch das Orderbook für den zweiten Batch, also die zweiten 24 Stücke aus 2025 bereits ja fast voll. Deswegen, wer sich dafür interessiert, sollte schnellstmöglich mit Sylvain mal Kontakt aufnehmen und ja, wie gesagt, bin selber, wie man sich heraushört, ein absoluter Fan des Projektes und kann es kaum erwarten, dann irgendwann mal hoffentlich so eine Uhr in den Händen halten zu dürfen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Ja, man hört deine Euphorie. ist an mir gänzlich vorbeigegangen. Aber ich freue mich, wenn du uns hier im Podcast und mich auch so ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Und ja, mehr kann ich da leider nicht zu sagen.
Okay, ja, dann glaube ich, war es das auch schon mit den Fragen. Ich habe keine mehr. Hast du noch eine?
Das war's.
Okay, ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch allen für die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die uns gerne jederzeit in der UDOC-Community-Gruppe stellen. Und ich verabschiede mich somit. Lukas, danke dir. Hat wieder mal Spaß gemacht.
Danke dir auch.
Ja, lasst es uns gerne wissen, wenn ihr weitere Themenvorschläge für uns habt. Und ansonsten kommt gerne, wie gesagt, in unsere UDOC-Community auf Telegram. t.me/odoc und schickt uns eure Wristshots. Wir sind immer ganz gespannt zu sehen, was ihr denn an euren Handgelenken tragt. Das war es soweit von mir und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.